Holz, der Rhöner Fußball-Podcast von Fans für Fans aus der Region. Präsentiert von der Saale-Zeitung und der Mediengruppe Oberfranken.
Geholz! Geholz!
Diese Folge wird präsentiert von der Bäckerei Peter Schmidt. Backtradition aus der Region. Du willst immer auf dem aktuellen Stand bleiben? Alle News aus der Region zeitnah erfahren? Mit dem Komplettpaket der Saale-Zeitung bist du immer up-to-date. Für nur 9,99 Euro erhältst du für 3 Wochen die Zeitung in Print und das E-Paper am Vorabend. Kündigen musst du das Abo nicht. Nach 3 Wochen ist automatisch Stopp. Hol dir jetzt das Podcast-Angebot unter abo.saale-zeitung.de/podcast.
Herzlich willkommen zur Folge 66 von Du Holz, der Rhöner Fußball-Podcast. Heute wieder aus unserem absolut in diesen Zeiten unpolitischen Studio. Während sich Deutschland über die Politik die Köpfe heiß redet, halten wir uns raus und kümmern uns um das wahre Leben, um den Fußball und vor allem um den Sport, weil wir zwei hatten eigentlich eine relativ sportliche Woche hinter uns, Jürgen, ne?
Für meinen Teil kann ich das absolut bejahen. Du hast ja mitbekommen, ich habe einen kleinen Ausflug gemacht, bin auf der Stelle getreten, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich beim Rad-Event in Oberleichtersbach, beim 12 1/3-Stunden-Rennen. So lange war ich nicht im Sattel, aber insgesamt 3x1 Stunde. Ui, ich war auf Deutsch im Arsch, aber hat sau Spaß gemacht und man ist wieder mal an die Grenzen gekommen. Fürs Fußballspielen reicht es nicht mal so ganz, aber zum Fahrradfahren war es noch okay und sehr anstrengend, aber sehr gut organisiert. Viele, viele sportliche Leute und wieder mal was gemacht. Du auch?
Ich wollte gerade sagen, ich fand es ehrenrührig, dass du mich gefragt hast, ob ich eventuell auch fürs Team Saale-Zeitung antreten will. Aber bei mir, wenn es mit dem E-Bike gegangen wäre, eventuell. Nein, aber ich musste mich vorbereiten, seelisch und moralisch. Ich war ein bisschen Skifahren und da hätte ich schwere Beine nicht gebrauchen können. Ne? Also da geht es gar nicht.
Wo wart ihr denn beim Skifahren?
Ich war komplett allein im Zillertal, in Meierhofen.
Okay.
Und habe 2 Tage die Skipisten getestet. Super Wetter, super Sonnenschein. Plusgrade auf der Skipiste. Es war genial.
Gesund und munter heimgekommen.
Gesund und munter.
Gut.
Genau.
Sehr gut.
Richtig. Also falls doch mal irgendwo ein Nieser während der Folge rauskommt bei uns Zweien oder sowas. So wie, glaube ich, 90% der Bevölkerung haben wir alle irgendwie gerade so mit irgendwas zu kämpfen. Ja. Du warst beim Radsport in einem, ich sage jetzt mal, Sportstudio.
Die Turnhalle von Oberleichtersbach war wie ein Sportstudio.
Ein Sportstudio, genau. Und da ist demnächst auch noch ein anderer hier aus der Region im Sportstudio.
Schon wieder, ja. Muss man ja sagen, ne? Das ist total verrückt. Tizian Feller war im Sportstudio, durfte auf die Torwand schießen. Demnächst kommt der Moritz Pache dran vom FC Fuchstadt. Hat im letzten Spiel im alten Jahr noch ein Weitschusstor gemacht, ungefähr 50 Meter. Mhm. In Aschaffenburg, der Tommy Halbig hat das eingeschickt, das Video. Ist gleich wieder genommen worden, wahrscheinlich, weil sie gesehen haben, Landkreis Kissingen.
Wahrscheinlich,
sind wir in
ja.
der Pflicht bei Mainzer Lerchenberg. Und ja, dann ist das jetzt, glaube ich, Anfang April, meine ich.
Ja, für den April, wenn das so Samstag ist, meine ich.
Genau, finde ich schon krass, dass eigentlich über zig Jahrzehnte da keiner aus unserer Ecke im Studio war, im Sportstudio. Und jetzt gleich 2 innerhalb von innerhalb von sehr kurzer Zeit.
Naja, du siehst mal, Franken rückt immer mehr in den fußballerischen Mittelpunkt. Ja. Hat man die Woche beim Club gesehen, wo sie Furore gemacht haben mit ihren spektakulären Verkäufen.
Ja.
Und so ist es wahrscheinlich auf lokaler Ebene. Der fränkische Fußball wird weiter in den Mittelpunkt gerückt.
Und wir haben weiter unsere richtig guten Themen. Ne? Und von daher, ich habe mit Maurice gesprochen, der war natürlich auch selber positiv überrascht, wo er einen Anruf bekommen hat. Da war er gerade in England, beim Groundhopping hat er erzählt, in London. Und er dachte erst, es wäre irgendein Fake-Anruf, bis er dann drauf gestoßen worden ist. Geh mal hin, das ist jemand vom ZDF. Naja, du dürfst ins Sportstudio. Also da wirklich super Sache, Glückwunsch und ja, wird ein unvergessliches Erlebnis werden.
Nun gespannt, gegen wen er auf die Torwand schießen darf.
Genau. Vielleicht gegen jemand Überleitung vom FC Hollywood.
Vom FC Hollywood. Ich wollte eigentlich in der letzten Folge schon mal mit dir drüber reden. Ja. Hast du dir das angeguckt in der Mediathek oder im
ZDF? Ich habe mal reingeschaut und fand es eigentlich gut.
Sensationell. Es ja. ist sensationell.
Okay, für sind mich wir beide einer Meinung.
Für
ja.
mich als überzeugten Nicht-Bayern-Fan ja. muss ich sagen, das war einer der besten Dokus, die ich seit Jahren gesehen habe zum Thema Fußball, weil das hat einfach so Erinnerungen hervorgerufen, wo die Bayern noch nicht so dominant war, wo die Bundesliga ja. noch Ecken und Kanten gehabt hat, wo es geraucht hat in der Kabine auf dem Platz.
Ja, sensationell. Geraucht, doppeldeutig natürlich.
Doppeldeutig. Ne? Ja, ja, gut, der Mario Basler hat auch geraucht. Ja. Ne? Also sensationell gut. Wirklich richtig gut gemacht.
Gestern Abend war irgendwie auf der blauen Couch, war dann der Klaus Augenthaler zu Gast und der hat dann eben auch nochmal aus der Zeit erzählt. Ne? Irgendwie, was hat er gesagt? Ja. Also seine Sprüche losgelassen, augemäßig. Ne? Und genau wie du sagst, das war halt. Ja, man hatte was zu erzählen gehabt und da hat man keinen VAR oder sonst irgendwas gebraucht.
Das war wirklich, also da muss man sagen, die gute alte Zeit, muss man da sagen. Es ist ja. echt, es war eine gewisse Romantik dabei. Also ich kann es jedem nur nahelegen, wenn er unseren Podcast durchgehört hat, guckt euch das an.
Ich war nämlich auch selber erstaunt, dass ich so richtig hängen geblieben bin. Und ja. Oh, das ist ja unterhaltsam, das ja. ist ja gut. Ne?
Doch, also ich glaube, ich muss mir noch ein zweites und ein drittes Mal anschauen, weil es einfach so unterhaltsam ist.
Ja. Ich hoffe auf gute Unterhaltung auch dann demnächst wieder in Schweinfurt und Albstadt, um mal auf unsere beiden Regionalligisten aus dem Umfeld zu lenken, weil bei denen geht's auch ja. positiv rund, sage ja, ich
ja.
einfach mal.
Auf jeden Fall geht ja dann demnächst wieder los. So, Vorbereitung ja. hat gut gestartet momentan und in Albstadt hat sich auch auf dem Transfermarkt nochmal einiges getan. Die haben zugeschlagen.
Ich meine, da haben sie einen Pascal Moll geholt, haben noch ein paar andere geholt. Gut, dann gingen wieder welche ganz normal, aber jetzt kam dann der Severo Sturm sogar zurück. Fand ich schon ein wenig crazy. Ne, also letztes, die Schnödel hätten ihn gerne behalten. Ist ja ein Junge aus der Schweinfurter Kante. Dann geht er zu Hessen-Kassel und dann anscheinend war es dann doch nichts. Jetzt geht er zum TSV Albstadt. Gut für Albstadt natürlich.
Ja, klar.
Ja, sehr guter Stürmer. Aber ja. Ja, ja, für mich so ein bisschen halt, ich hoffe mal, er hat gut verdient, sagen wir es mal so.
Ja, eventuell, ich meine, verdienen müssen sie alle irgendwie. Ja. Ich meine, da gibt's hohe Ambitionen. Ich meine, die Albstädter, die, denke ich, planen einfach für die Regionalliga ganz normal weiter fürs nächste Jahr. Das werden sie auch packen.
Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Echt jetzt mit dem Moll und dem Severo eine richtig gute Truppe. Und haben sich jetzt ja auch nach einem etwas schwierigen Saisonbeginn wirklich dann gefestigt. Für ganz oben reicht's natürlich nicht, aber nach unten hin müssen sie keine Angst haben. Und das ist, glaube ich, in der etwas komplizierten Saison für Albstadt absolut in Ordnung.
Ja, und ich glaube nach wie vor nicht, dass Albstadt die Ambitionen hat, überhaupt irgendwie in Richtung dritte Liga angreifen zu wollen.
Im Gegensatz,
man will oben spielen. Ne? Klar, im Gegensatz zu die Schnüdel. Ja. Die haben jetzt das erste Mal, wo ich so wahrgenommen habe, das erste Mal so richtig artikuliert, dass sie jetzt schon langsam für die dritte Liga sich vorbereiten würden.
Ne? Gedanklich sage ich einfach, die gehen all in. Ne? Der Präsi macht nochmal die Geldschatulle auf, haben jetzt richtig gute Leute geholt, auch jetzt nochmal in der Winterpause und sagen sich, jetzt nicht zum ersten Mal, aber wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, stimmt.
Ne? Und aber haben ja recht, ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Chancen, ne? Der Erste steigt direkt
auf. Ich wollte gerade sagen, heuer ist die Bayern, also die Regionalliga Bayern wieder dran mit dem Direktaufstieg. Ne?
Und die Konkurrenz, alle, wo du sagst, sind jetzt nicht so übermächtig, dass man sagt, das hat keinen Sinn. Nein, Kickers, wo ich für extrem stark halte, immer noch, sind schon relativ weit weg. Es sind, glaube ich, nur noch 11 Spiele oder so, also nicht mehr so viele Spiele. Ey, wenn du dann jetzt gut aus der Winterpause rauskommst mit, keine Ahnung, 2-3 Siegen, dann kann das echt was werden mit dritter Liga in Schweinfurt.
Naja, klar, ich meine, nächste Saison kommt höchstwahrscheinlich unter Haching wieder runter.
Ja.
Dann
ja,
hast du da wieder den nächsten.
Dafür, ne? Ja.
Genau. Und und ich meine, der Markus Wolf hat ja gesagt, sie kalkulieren so grob mit 5.000 Zuschauern pro Spiel, was wahrscheinlich nicht so unrealistisch
ist. Ja, ich finde es auch mutig, aber klar, natürlich, wenn dann du hast Krachervereine und wenn dann gegen Traditionsvereine
ja, klar,
60 Dynamo ist die Bude voll,
klar.
Bist du bei 15.000,
ja,
lass es ein paar Mal der Fall sein, ne, und dann dann kommst du auf den Schnitt.
Ja, ja.
Ne, und dann sind es halt auch mal schwächere Spiele, vielleicht nur mit 3.000, 4.000, aber egal.
Ja, Ja, also es wär gut. Wir wünschen uns das so.
Wir hätten nichts dagegen.
Ja, kann man schon nichts sagen. Und ja, was mir aufgefallen ist, ne, die Hauptstädter haben klar Spieler geholt, die teilweise hier aus der Region waren, aber die kamen so ein bisschen immer aus der Regionalliga Nordost. Da sind so Vereine gekommen. Da habe ich mir gedacht, wo kommen die jetzt her? Altklinike. Ne?
Ja.
Das ist so Brandenburg, glaube ich.
Ja, aber da muss man, ich glaube, wirklich mal näher hingucken, weil dann doch die Spieler irgendwie auch schon so eine Vergangenheit
hier. Ja, das auf jeden Fall. Aber mir ist so aufgefallen, ja, ne? So irgendwie 1-2 Spieler sind da aus der Ecke Brandenburg gekommen, Nordost.
Ja, ja. Das stimmt.
Genau. Ja, aber ich meine, der Schweinfurter Unterbau wäre ja auch da, ne? Muss man auch mal sagen. Wenn du dritte Liga spielst, brauchst du ja auch ein bisschen den Nachwuchs, wo vielleicht immer wieder mal was nachkommt. Und Schweinfurter Jugend, die U19, die sind ja jetzt in die Bundesliga.
Genau, DFB-Nachwuchsliga, ne? Wie es offiziell heißt. Ja. Ne, das ist so eine mehrgeteilte Bundesliga oder mehrgeteilte höchste Liga in Deutschland. Mit dem 1-1 gestartet gegen Erzgebirge Aue.
Hätte dem Vernehmen nach fast zu einem Sieg gelangt.
Ja, waren kurz vor Schluss noch geführt. Ja. Und ich glaube, 500 Zuschauer waren immerhin da, was ich auch klasse finde.
Ja.
Ja, super. Spielen ja auch viele aus dem Landkreis Bad Kissingen mit. Unter anderem, der war dann auch zufällig im Bild vom Zeitungsbericht, der Niklas Schusser, ne, bekannte Fußballfamilie aus Masbach.
Ja.
Vater hat lange Jahre viele Tore geschossen für Masbach.
Masbach, ja. Die Tochter, also die Schwester dann vom Niklas Schusser, die ist auch selbst beim FC Schweinfurt.
Ja, genau.
In der U17
U17 und Kapitänin. Damen, ja. Und spielt bei den Frauen, bei der Jule Beetz in der Mannschaft.
Genau, ja.
Ne, quasi Doppelbelastung, aber das mit viel Herz und mit viel Passion.
Ja.
Genau, also die Schussers lassen es krachen.
Ich fand es so lustig, die war ja neulich da im Stallpass in der Zeitung im Interview. Und dann war das auch so auf die Art, das war irgendwie erstmal gar nicht so geplant, dass sie auch Fußball spielt. Und dann war es aber halt notgedrungen durch ihren Vater und den Bruder immer auf dem Sportplatz.
Genau,
und dann hat sie auch mal gespielt.
Richtig.
Ne, also super.
Ja, und... Ja, aus der Gegend kommen wirklich viele Leute, talentierte Leute, so aus dem Landkreis Osten.
Mhm.
Und wenn wir schon bei den Mädels, Frauen sind, die Bundesliga spielen oder die Höherklassik spielen, sind wir auch bei der Leonie Kreil. Mhm. Das hast du auch mitbekommen, Alex.
Ja, genau, die ist jetzt ich weiß gar nicht, war sie schon mal in Karlsruhe-Jena, aber sie ist auf jeden Fall zu Karlsruhe-Jena gewechselt.
Sie ist wieder zu kalt nach vielen Jahren, hatte damals auch mal eine Zeit lang mit der Annika Graser gespielt.
Ah, sowas, genau, ja.
Genau. Genau. Und dann war es ja beim SC Sand, dann Gütersloh, dann wieder SC Sand.
Genau.
Co-Kapitänin dort gewesen und jetzt dann sehr überraschend nach Jena, weil SC Sand in Anführungszeichen nur zweite Bundesliga, Jena mittlerweile wieder Bundesliga. Und genau, also sehr kurzfristiger Wechsel offensichtlich, aber sie spielt jetzt eben in der höchsten deutschen Frauenklasse, haben jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg gespielt, in Anführungszeichen nur 3-0 verloren.
Mhm.
Und Jena kämpft um Klassenhalt natürlich.
Ich wollte gerade sagen, die hängen ziemlich hinten drin. Ne?
Genau, sind irgendwie Vorletzter. Und die Leonie ist ja Offensivspielerin, soll dann eben die extreme Offensivflaute beheben helfen.
Okay, also dann drücken wir mal alle Daumen, dass wir hier wieder ein lokales Gewächs in der höchsten Frauenliga haben.
Genau.
Ich meine, auch hier in der Region haben wir gute Frauenmannschaften. So im Landkreis Rhön-Grabfeld ist die TSG Bastheim. Bastheim ist eigentlich sehr bekannt für Frauenfußball. Und die waren jetzt bei der Bayerischen Meisterschaft und haben da auch sogar ein bisschen für Furore gesagt, ne? Also Hallenmeisterschaft.
Ich habe es genau bei den Kollegen in Bad Neustadt gelesen und sind da bei den Bayerischen Meisterschaften, ich wusste gar nicht, dass sie dafür qualifiziert waren, gebe ich zu, sind tatsächlich Vizemeister geworden, haben dann erst im Endspiel dann gegen Frauen Biburg, glaube ich, verloren. Aber irre, ich meine, Bastheim, das sind doch in derselben Liga wie Nüdlingen, Albertshausen, glaube ich.
Müsste die Bezirksliga
sein,
ne?
Bezirksliga, ja. Ne? Und waren dann auch das klassenniedrigste Team dort. Ja. Bei der Bayerischen Meisterschaft und dann da als unterfränkischer Bezirksligist da so für Furore zu sorgen, ist schon aller Ehren wert. Also super.
Haben die klassisch Fußball gespielt oder Futsal?
Ich vermute mal Futsal.
Futsal,
das also beliebte Thema. Mit ziemlicher Sicherheit natürlich. Ja. Verbandswettbewerb.
Ja, genau.
Aber ja, ich weiß es nicht genau. Ich gehe davon aus. Ja.
Ja. Gut, und dann haben wir so zum Ende hin auch noch eine Personalie, die ist nicht wahnsinnig überraschend, aber ich fand sie trotzdem ganz interessant.
Ja, auf alle Fälle. Ja? Sag du sie.
Ja, also Thorsten Büttner. genannt auch Bütti aus Ramsdal, wird zur neuen Saison der, ich nehme mal an, Spielertrainer der SG Euerdorf, Ramsdal-Sulzdal, so muss man es, glaube ich, dann nennen, ne?
Genau.
Nächstes Jahr die große Spielgemeinschaft zwischen Ramsdal und Sulzdal kommt, oder Sulzdal und Ramsdal, und dann die zweite Mannschaft, die ja momentan auch immer so ein bisschen personell gebeutelt ist, dann wahrscheinlich auch ein bisschen stärker aufgestellt ist, und da übernimmt dann der Bütti das, ich nehme an, Spielertraineramt.
Ja, davon gehe ich natürlich auch aus. Eine nachvollziehbare und auch eine sehr gute Lösung natürlich. Ne? Mhm. Wenn du so einen Fachmann bei deiner B-Klassentruppe als Coach hast, der selber noch kickt und das gar nicht mal so schlecht hat, jetzt auch in der Hinrunde, war ja im Prinzip Stammspieler in Ramsdal, wird in der Rückrunde wahrscheinlich auch nicht anders sein. Extremer Gewinn und eine gute Lösung für die neue SG.
Auf jeden Fall, gerade wo du, hat man es ja bei der letzten Folge auch über Trainermangel überall. Ja. Und wenn du dann jemanden aus den eigenen Reihen hast, der die Erfahrung hat und das Können, ist das natürlich ein Glücksgriff ohne Ende.
Genau, ne? Genau. Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Unseren Hörern wird es aufgefallen sein bei der letzten Folge. Wir haben einen neuen Werbepartner. Wollen wir kurz darauf hinweisen. Ne? Deswegen auch erstmal vielen Dank an Sportkönig in Werneck, die uns dann fortan zur Verfügung stehen als Werbepartner. Mhm. Und natürlich in dem Zusammenhang auch danke für unsere treuen Werbepartner. Bäckerei Schmidt und natürlich dann die Köpi-Kneipe in Bad Kissingen.
Richtig, vielen Dank.
Die uns dann eben auch dann weiter gewogen bleiben. Auch jetzt so im nächsten halben Jahr, da tut sich dann auch noch einiges. Also das heißt, unser Ruf hat uns da tatsächlich geholfen, dass wir dann da neue Unterstützer bekommen. Und von daher.
Wir können es aber immer noch nicht Vollzeit machen.
Nee, oh Gott. Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
Ja, sicherheitshalber. Genau.
Aber wir wollen.
Nein, also vielen Dank an die wirklich Sponsoren. Genau, erwähnt,
Wissen und gute, super Sache.
Richtig. Gut, und natürlich haben wir heute auch in der Folge 66 Studiogäste. Und das ist heute mal eine ganz spannende Geschichte. Ich habe es im Instagram ein bisschen angekündigt als Grenzerfahrung, weil wir haben nämlich heute Gäste von einer Spielgemeinschaft, die ist offiziell im Landkreis Bad Kissingen ansässig, spielt aber in der hessischen Liga. Und zwar haben wir heute den Nico Schreiner, Stürmer, und den Marius Gruber, den Trainer von der SG Motten Koten.
Sportkönig in Werneck ist Ihr Teamsportexperte für Vereine, Gruppen und Firmen. Zudem bietet Sportkönig mit über 3000 Schuhen und Bällen auf Lager eine große Auswahl für die Bereiche Fußball, Handball und Korbball. Oder wie wäre es mit dem Fußballbrettspiel Goalgetter von Stefan König? Sportkönig in Werneck. www.sportkönig-werneck.de.
Ja, lieber Nico, lieber Marius, schön, dass ihr heute Abend die Zeit gefunden habt, zu uns in den Podcast zu kommen. Es war ja für euch sicherlich keine allzu kurze Anreise.
Ja, für mich war es vielleicht ein bisschen weiter aus Koten direkt. Nico ist jetzt hier in die Nähe nach Waldfenster gezogen vor kurzer Zeit, aber die halbe Stunde, die nehme ich natürlich gern auf mich.
Warte mal ab, ob das eine halbe Stunde fertig ist.
Ja, genau.
Gut, die halbe Stunde Autofahrt.
Wie mit allen Gästen machen wir es mit euch auch so ein kleines Fragen-Eckle. Ich nehme an, in Motten bzw. Koten wird auch ein Eckle gemacht beim Training oder vorm Spiel zum Warmwerden?
Im Training ja, vorm Spiel verzichten wir momentan drauf.
Aus welchen Gründen? Verletzungsgefahr?
Das muss der Trainer sagen.
Also natürlich ist dann klar, dass beim Fragen-Eckle dann die Frage jeweils an beide.
Natürlich geht es an beide. Das darf jeder antworten.
Ja, Training machen wir es tatsächlich vor jedem Training. Es ist immer unser Einstieg, ein Eckle zu machen. Macht auch, glaube ich, jeder immer noch viel Spaß. Vor dem Spiel haben wir aber unsere Routine, die wir jetzt seit einigen Jahren durchziehen. Und da war kein Platz mehr für ein Eckle.
Hört. Mhm.
Gut, also ich merke schon, wir werden einiges Spannendes erfahren. Wir fangen einfach mal ganz profan an. Ihr seid ja geografisch einfach aus dem, sage ich jetzt mal, bayerisch oder fränkischen, hessischen Grenzgebiet, muss man ja einfach so sagen. Deswegen ist jetzt mal eine generelle Frage, interessiert ihr euch eher für den FC 05 Schweinfurt oder eher für Borussia Fulda?
Also präsenter bei uns ist Borussia Fulda, beziehungsweise ist es ja mittlerweile eine Spielgemeinschaft, die Barockstadt Fulda. Die haben jetzt auch einige erfolgreiche Jahre hinter sich.
Ja, bei mir würde ich sogar sagen, ziemlich ausgeglichen, weil ich den Viktor Kleinhans auch kenne. Gegen den habe ich damals gespielt in Wattmannsroth, war der, wenn ich mich richtig erinnere. Ein paar Mal gegen den gespielt und dann verfolgt man den Weg von so einem Trainer natürlich auch. Und der leistet ja anscheinend sehr gute Arbeit momentan.
Genau. Interessanter Funfact, zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen spielt FC 05 Schweinfurt nämlich gegen Barockstadt Fulda in Schweinfurt. Witziger Zufall.
Was du jetzt wieder alles gewusst hast.
Ja, genau. Wissen macht A. Deswegen natürlich auch damit verbunden die Frage an beide Eintracht Frankfurt oder erst FC Nürnberg / FC Bayern München.
Ja, da hört er jetzt zwei verschiedene Antworten.
Gut.
Ich sage ganz klar Eintracht Frankfurt.
Ich würde mich da ein bisschen zurückhalten. Also ich verfolge alle drei Vereine. Ich befürchte, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich dann doch noch bei den Bayern.
Das heißt, Nico, bei dir ein anderer Verein, wo du dann doch dazu hältst, oder?
Ja, ich bin eigentlich tatsächlich relativ neutral. Also okay. Ich gucke mir jedes Bundesligaspiel ganz gerne an, auch gerne mal die zweite Liga. Da, wenn Jawohl. Ich bei der zweiten Liga entscheiden müsste, wäre es der HSV.
Oh, gut.
Gut.
Okay, das aber damit kann ich, du hast ja vorhin gesagt, dass dein Wohnort gewechselt hast, ist mir ein durchaus bekannter Ort. Da mit HSV kann ich deutlich besser leben als mit Bayern München. Jetzt kommen wir natürlich zu einer kulinarischen Frage, die wird automatisch zwangsläufig mit dem Ort Motten verbunden. Bevorzugt ihr eher Wilhell oder Wildelux?
Also Wildelux.
Wilhell.
Sehr gut, also man merkt, ihr seid euch total einig, das ist voll gut, das finde ich prima.
Dann mal eine kleine geografische Frage an euch beide, Kreuzberg oder Muttner Haube?
Also ich würde sagen Muttner Haube.
Ich hätte jetzt eher Kreuzberg gesagt, weil ich auf der Muttner Haube doch nicht so wahnsinnig viel erlebt habe und auf dem Kreuzberg doch schon das eine oder andere Mal länger sitzen geblieben bin.
Sehr gut.
Okay, also bei so viel Unterschieden bin ich jetzt mal gespannt. Die letzte Frage in unserem Frageneckle ist natürlich die Frage nach dem bekanntesten Handykontakt.
Puh. Ich sag Nico Schreiner.
Sehr gut.
Oh Mann. Damit wollte ich jetzt eigentlich auch gerade kommen. Ja. Dann sage ich auch Marius Grube.
Achso, ja, gut, du sagst auch Nico Schreiner.
Ja. Nico Schreiner wollte ich nicht sagen.
Okay, gut.
Ist also, natürlich akzeptiert.
Ist als Trainer ist immer akzeptiert. Wir haben ja gesagt, ihr seid aus dem Gebiet Kotten-Motten, somit nicht wahnsinnig präsent im, im Kissinger Landkreis, was Fußball angeht. Und von daher wäre es, glaube ich, ganz interessant, wenn ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellen könntet, damit wir ungefähr eine Einschätzung haben von eurem Alter, was ihr so beruflich macht, bevor wir dann in die fußballerischen Themen nachher einsteigen.
Ja, ich heiße Marius Gruber, komme aus Kotten, bin Spielertrainer jetzt bei SG Motten Kotten seit knapp 5 Jahren, bin 32 Jahre alt, pendel ein bisschen zwischen Studium und Post, jobmäßig, und ja, ich glaube, mehr gibt's erstmal nicht zu sagen.
Was studierst du da,
Marius? Wirtschaftsinformatik.
Okay.
Ja, ich bin Nico Schreiner, 27 Jahre alt. Komme gebürtig aus Motten und habe mich jetzt in Waldfenster eingenistet. und beruflich bin ich bei der Firma Herbert in Motten und kümmere mich da um den Rundholzeinkauf.
Um den Holzeinkauf? Ja, da bist du ja genau richtig. Sehr
ja,
gut.
Genau. Sehr gut. Jeden Tag kannst du sagen, du Holz. Prima. Ihr seid ja aktuell sportlich sehr erfolgreich. Also die Winterpause habt ihr begonnen als Tabellenführer der, ich muss aufpassen, dass ich nicht falsch sage, A-Liga Fulda Rhön. Das ist so richtig. Das ist jetzt eine bisschen andere Bezeichnung als im Bayerischen Fußballverband. Und seid aktuell punktgleich mit Hofbiber 2. Das ist korrekt.
Ist das auch dann der härteste Konkurrent, der sich so herauskristallisiert hat? Oder gibt es noch jemanden hinten dran, den ihr fürchten müsst?
Ich habe Schmalnau, Hettenhausen auf jeden Fall noch dick auf der Rechnung. Die sind momentan auf dem dritten Tabellenplatz, sind auch erst abgestiegen zu uns in die Liga. Also ich denke, dass Hofbiber, Schmalnau und wir, dass es da so einen Dreikampf um die ersten beiden Plätze geben wird.
Die zweite Mannschaft, die darf dann auch aufsteigen. Das ist ja manchmal so, mal so und mal so.
die dürfte aufsteigen, wenn die erste Mannschaft nicht absteigt von denen. Dann,
okay.
Aber danach sieht es aktuell nicht aus. Also wenn die vorne dabei bleiben, dann können die aufsteigen.
Okay.
Okay, weil ihr Jürgen schon zweite Mannschaft sagt, habt ihr eigentlich noch eine zweite Mannschaft?
Ja, wir haben eine zweite Mannschaft. Eigentlich seit Beginn unserer Spielgemeinschaft haben wir eine zweite Mannschaft gemeldet. Jetzt mussten wir in der letzten Saison darauf verzichten, weil wir da ein relativ großes Verletzungspech im Sommer hatten. Aber jetzt zu dieser Saison haben wir wieder neu angemeldet und sind dann in der untersten Spielklasse gestartet, wieder in Hessen.
Wie heißt die unterste Spielklasse?
Ist bei uns die C-Klasse.
Da gibt's so eine C-Klasse.
C-Klasse, okay. Okay. Also ist es dann wirklich so C-Klasse, B-Klasse, A-Klasse? Okay. Oder A-Liga, je nachdem.
Ja, genau, Liga.
Okay. Jetzt von dir, Nico, weiß ich, du hast deine Jugend teilweise bei der JFG, war das Obere Sintal oder wie hat es sich genannt, JFG, also zumindest mit Chondra und Riedenberg verbracht, ne?
Ich glaube, Sintal, Chondratal hieß die, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ja, da gab es mehrere Konstrukte in relativ kurzer Zeit, ne?
Ja. Das heißt also auf der bayerischen Seite, Entschuldigung, dass man das immer so sagen muss, Marius, du, wo hast du deine Jugend verbracht beim Fußball?
Komplett
in der Disco.
Komplett in Koten. Ein halbes Jahr habe ich mit Riedenberg gespielt, weil da in Koten keine Mannschaft war, keine Spielgemeinschaft, aber sonst nie gewechselt.
Es ist ja bei den Fußballern oft so, dass man sich so aus den Jugendjahren kennt, hat teilweise zusammen in Spielgemeinschaften gespielt und dann im Erwachsenenalter läuft man sich auch wieder über den Weg. Aber rein theoretisch begegnet ihr vermutlich jetzt im normalen Spielgeschäft weniger Jugendspieler, die ihr vielleicht von früher gekannt habt. Oder kann man das gar nicht so sagen? Sind ihr dann teilweise auch so irgendwo im hessischen Verein tätig?
Also der Unterschied ist bei uns, dass es diese Doppelung eben nicht gibt. Also wir waren in Brückenau auf der Schule und haben währenddessen in Hessen in der Jugend gespielt. Das heißt, die Bindung zu den hessischen Jugendspielern war da nicht so groß. Aber über die Jahre hinweg hat man schon auch so seine paar Leute, die man aus seinem Jahrgang noch kennt aus Hessen, an die man sich erinnert und die man dann auch relativ häufig wieder erkennt. Aber ich glaube, gerade die, gerade wenn man halt dann nebenbei noch über Schule oder über irgendwie andere Freizeitaktivitäten was zu tun hat, dann ist das wahrscheinlich noch ein bisschen enger verbunden.
Jetzt seid ihr Tabellenführer momentan. Ich gehe stark davon aus, ihr hegt auch gewisse Meisterschaftsambitionen. Ihr wollt das jetzt dieses Jahr zu Ende bringen. Nico zeigt schon auf den Trainer, das muss jetzt der Trainer vorgeben.
Ja, wir sind da vor der Saison schon relativ offensiv mit umgegangen. Waren die letzten Jahre eigentlich immer in den Top 5, Top 3. Dann will man das natürlich auch mal irgendwann erreichen, ganz vorne zu stehen. Wir sind eine ziemlich junge Mannschaft. Wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, haben wir, denke ich, noch nächstes Jahr auch wieder eine sehr gute Chance, das zu schaffen. Aber wenn man in der Winterpause Erster ist, glaube ich, dann gibt es kein anderes Ziel mehr, als Meister zu werden.
In welche Liga würdet ihr aufsteigen? Wie hieße die dann?
Kreisoberliga
hieße die dann. Okay.
Ja, ist alles ein bisschen schwieriger. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich mit dem hessischen Fußball noch nicht so richtig beschäftigt.
Da musste ich mich da auch erst dran gewöhnen. Ich war ja auch erst meistens in Bayern unterwegs und die musste ich dann auch erst auswendig lernen, welche Liga wann kommt.
Jetzt, Nico, von dir weiß ich, dass du du hast mir ja gesagt, dass du auf jeden Fall da in Motten bleibst, weil wenn jetzt so der Aufstieg ist und so, das willst du mitnehmen, ne? Hoffentlich der Aufstieg, dass du das natürlich mit deiner Mannschaft dann auch mal erleben willst. Und wenn ich richtig informiert bist, führst du ja auch mit 18 Tore sogar die Torjägerliste an. Bei euch ist das so korrekt?
Das ist korrekt, ja. Ich muss aber dazu sagen, ich habe tatsächlich die ersten 4-5 Spiele unfassbar schlecht getroffen. Also da habe ich schon stark an mir gezweifelt, ob es für mich nicht mal langsam 1-2 Positionen nach hinten gehen sollte. Aber dann habe ich mal 2 Tore gemacht und dann nochmal und dann mal 3 und dann ging das irgendwie relativ flott. Aber der Anfang war echt mau.
C. Ja. Statt Schwierigkeiten. Aber gut, das heißt also, die Erfolgsmannschaft bleibt egal wie die Saison ausgeht, auch größtenteils einfach zusammen.
Ja, das haben wir jetzt in den letzten Wochen geklärt. Und für die erste Mannschaft hat jeder zugesagt, dass er nirgendwo anders hin wechseln wird. Ein, zwei Leute, die privat noch nicht sicher zusagen können, aber wir gehen davon aus, dass wir quasi mit der gleichen Truppe vielleicht noch ein, zwei Neuzugänge auch in die neue Saison gehen.
Sehr gut. Die große Frage ist, warum spielt jetzt eure SG überhaupt in Hessen? Ich meine, sowohl Kothen als auch Motten ist auf der bayerischen Seite. Weiß jemand da die historischen Gründe, warum das so kam?
Also von der Historie her kann ich es nicht genau begründen. Was man jetzt immer hört, ist, dass für Motten einfach die Wege deutlich kürzer waren. Mhm. Und auch in der Liga, in der wir jetzt momentan sind, haben wir auch echt viele Nachbarschaftsduelle. Also es ist eigentlich echt für uns eine ganz attraktive Liga. Und dann, als die Spielgemeinschaft mit Motten und Kothen dann im Prinzip entstanden ist, mussten wir uns für einen Weg entscheiden. Und dadurch, dass wir von Motten mehr Leute gestellt haben als aus Kothen, haben die Köthener Fußballer dann quasi ihren Pass auf Motten umschreiben lassen. Weil als neue Spielgemeinschaft hätten wir dann unten anfangen müssen.
Deswegen steht in der Tabelle auch immer nur SC Motten wahrscheinlich, ne? Wisst ihr, wie lange es diese SG mit den beiden Vereinen gibt?
Seit 2018 müsste das sein. Das siebte Saison sind wir aktuell.
Also ich, wenn in meine Fußballkindheit zurückdenke, in Waldfenster, da war ja die DJK Kothen auch eigentlich immer mit in der gleichen Liga mit dabei. Also von daher kenne ich das von früher auch immer noch so. Also das, aber Motten hat eigentlich schon immer eher in Hessen gespielt, oder?
Ja, also solange ich denken kann, waren wir eigentlich immer in Hessen.
Ja, ich habe mir auch überlegt, ob Motten jemals da irgendwo bei uns in der Klasse, aber ich glaube, ich wüsste es nicht, dass es jemals so war. Ihr habt jetzt gesagt, ihr habt viele Derbys, aber was gibt's auch, oder was ist so die weiteste Fahrt, wo ihr dann hin müsst, oder was ist so die weiteste Entfernung in eurer Liga?
Neuswarz heißt der Ort, habe ich vor einem Jahr auch noch nie was von gehört gehabt. Das ist direkt an der thüringischen Grenze quasi.
An der thüringischen Grenze, ja, da jetzt mit dem
Verrückte. Also da, ich weiß nicht, knappe Stunde oder dreiviertel Stunde, die wir da hinfahren. Das ist aber, gibt's zwei Vereine, die da aus der Ecke kommen und sonst ist eigentlich viel innerhalb von einer Viertelstunde zu erreichen.
Okay. Und was sind dann so die klassischen Derbys bei euch? Also wer ist so da drumrum? Wo ist es, wo geht's so richtig heiß her, weil es ein klassisches Derby ist oder weil irgendeine, sagen wir mal, Historie besteht?
Also bis zu der Saison war eigentlich unser hitzigstes Derby immer gegen die Zweitvertretung vom FSV Thalau. Da gab es historisch irgendwie schon immer so ein bisschen Reibereien. Und ich denke jetzt, ich meine, heiß wird das Duell gegen Schmalnau-Hettenhausen. Das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen, dass die ein großer Konkurrent für uns sind. Und das Hinspiel ist bislang schon zweimal verschoben worden und somit in die Rückrunde geschoben worden. Das heißt, da haben wir auch noch zwei Duelle. Und was uns jetzt allerdings auch freut, ist, dass der TSV Dalherder wieder mit hochgekommen ist, aus der B-Liga in die A-Liga. Das ist wieder ein Derby mehr von uns. Ist schon ein bisschen Freude für die Nachbarn da, ja.
Das heißt, Thalau 2 ist nicht mehr bei euch in der Liga?
Die sind letzte Saison oder vorletzte Saison abgestiegen? Letzte Saison abgestiegen. Okay.
Marius, wir haben gelesen, du wirst dein Traineramt abgeben, aber als Spieler bleiben bei der SG, stimmt das?
Ja, ist korrekt, ja.
Die Gründe dafür, ja.
Ich bin, wie gesagt, jetzt knapp 5 Jahre Trainer. Ich habe als Spieler immer gedacht, so nach 3 Jahren, ich könnte langsam mal wieder einen neuen Trainer mir anhören, oder ich finde einfach, dass so 3 Jahre immer so ein ganz guter Zeitpunkt war, um wieder dann noch neuen frischen Wind reinzubringen. Habe das Gefühl, dass meine Spielerkarriere nicht mehr so wahnsinnig lang gehen wird mit 32 jetzt, und ich habe einfach nochmal Lust, ins Training zu gehen, auf den Sportplatz zu gehen und einfach nur den Spaß am Fußball zu haben, mir wenig Gedanken zu machen. Will einfach das Ende meiner Spielerkarriere nochmal genießen und dann danach wieder ins Trainergeschäft mehr einsteigen.
Der Michael Jäger übernimmt, den du wohl selber sogar empfohlen hast, ne?
Ja, genau, das war im September letzten Jahres, da sind so die ersten Gedanken in die Richtung bei mir aufgekommen, und 1-2 Tage, nachdem ich mich quasi entschieden hatte, ist der frei geworden, der Michael Jäger, der kommt auch aus Heubach, aus dem Nachbarort, Und ich kenne den schon, seit ich Fußball spiele, seit ich denken kann. Habe eine sehr hohe Meinung von dem. Und da habe ich dann eben auch gesagt, zu unseren Vorständen, probiert's da mal. Und er hat glücklicherweise dann auch zugesagt und ja, hat mich dann bestätigt auch in der Entscheidung.
Wir hatten vor einiger Zeit zwei Gäste von der DJK Schondra, die damals aufgestiegen sind, unter anderem den Yannick Berberich, euch bestimmt bekannt, der ja auch aus dem Hessischen kommt, aus der Marburger Kante. Und der hat uns dann damals erzählt, in Hessen ist ein frappierender Unterschied zum bayerischen Fußball, dass man auch in den unteren Klassen, dass schon relativ viel und oft Geld bezahlt wird. Sind das Erfahrungswerte, die ihr teilt in eurer A-Liga Fulda-Rhön? Oder sagt man, nee, bei uns jetzt Gott sei Dank noch nicht, wenn man es überhaupt mitbekommt?
Also da ich ein bisschen Verbindung nach Schondra habe, habe ich mir den Podcast auch angehört und musste dann auch ein bisschen schmunzeln, als die Frage gestellt worden ist, weil ich auch schon damit gerechnet habe, dass wir auch die Frage nach dem Unterschied zwischen Bayern und Hessen bekommen. Und ja, das ist mit Sicherheit der größte Unterschied. Also in unserer Liga gibt's auch einige Vereine, die schon ganz gut in die Tasche greifen. Es war schon mal schlimmer bei uns, glaube ich, aber da geht schon einiges. Und das geht tatsächlich auch runter bis in die untersten Klassen, also bis in die C-Liga quasi rein. Da habe ich auch schon von Torhütern von der zweiten Mannschaft, von sonst was, die dann in der C-Liga aushelfen und dann sich ihre paar hundert Euro dann im Monat einstreichen. Also ist schon, wow, mir gefällt es nicht so ganz. Bei uns ist das allerdings kein Thema.
Ja. Also Jürgen, dann hören wir auf mit Podcast, dann werden wir Spieler in Hessen bei irgendeinem C-Liga-Verein.
C-Liga schaffen wir noch, ne?
C-Liga ja, noch genau, irgendwie.
Bei einem Verein mit großen Personalsorgen. Ja. Marius?
Das ist jetzt aber auch schon ein Extrembeispiel, was der Nico da gerade genannt hat. Also ich würde mal schätzen, bei uns in der Liga kriegen mindestens 90% der Spieler kein Geld. Wo viel Geld investiert wird, ist in die Trainer. Wir haben jetzt wieder nächstes Jahr einen Spielertrainer, der zu uns in die Klasse wechselt, der bei Eintracht Frankfurt in der Jugend lange gespielt hat. Der Spielertrainer von Markgrätenhauen, die letztes Jahr Meister geworden sind, der hat Europa League Qualifikation gespielt. Ui. Und ja, ist einerseits auch cool, dann gegen solche Leute mal zu spielen und die mit denen auf dem gleichen Sportplatz zu stehen. Aber ja, macht natürlich so die Kameradschaft in manchen Vereinen dann auch schnell kaputt.
Auch nur mal zur kleinen Einordnung. A-Liga Fulda-Rhön, haben wir jetzt schon öfters gesagt. Das heißt, dann gibt's dann die B-Liga, C-Liga unten drunter. Ihr seid dann ungefähr Kreisklasse jetzt beim Rhöner bayerischen Fußballbetrieb, kann man das so sagen?
Kann man, denke ich, so sagen. Wir haben die letzten Jahre häufiger gegen Brückenau Testspiele gemacht, die ja in der Kreisklasse spielen. Und das war eigentlich immer ungefähr ein Niveau.
Okay,
mittlerweile würde ich sagen, es immer besser.
Gut, dann sind mir noch so diverse andere Fragen eingefallen, auf die ich wirklich gespannt bin auf eure Antworten. Gibt es noch diesen Fall, dass man bei Nichterfüllen des Schiedsrichterkontingents Punktabzüge bekommt, was in Hessen der Fall wäre?
Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, aber wir haben jetzt vorgestern vor 3 Tagen einen Punkt abgezogen bekommen.
Oh, nee, mussten wir nicht.
Und damit auch die Tabellenführung verloren.
Ah, fuck.
Ärgerlich.
Ja. Und ich habe dann auch noch gedacht, ja, vielleicht sind noch ein paar andere Vereine dabei, aber wir sind tatsächlich auch noch die einzigen bei uns aus der Liga, die den Punktabzug kriegen.
Krass.
Gibt aber in der Hessenliga, das ist fünfte Liga, selbst da wurden Vereine Punkte abgezogen. Oberzell, Zündersbach sagt vielleicht auch dem einen oder anderen
natürlich
was. Denen wurden auch 2 Punkte abgezogen als Tabellenführer. Denen geht's genauso, haben auch die Tabellenführung verloren, deswegen. Aber.
Okay, das heißt also, man kriegt einen Punkt abgezogen?
Kommt immer drauf an. Es gibt dann eine bestimmte Anzahl an Spielen, die die Schiedsrichter aus unserem Verein geleitet haben müssen. Und je nachdem, wie weit man dieses Ziel halt verfehlt, desto höher ist die Strafe. Also wir hatten das auch die letzten Jahre schon nicht geschafft, da hatten wir aber nur eine Geldstrafe bekommen. Und jetzt halt wegen wiederholten zu wenigen Schiedsrichterleistungen haben wir jetzt den Punktabzug gekriegt, aber Oberzell hat zum Beispiel 2 Punkte Abzug bekommen, die haben dann wahrscheinlich noch weniger gepfiffen.
Und der Punkt ist dann auf alle Fälle weg, auch wenn man jetzt dann das Kontingent vielleicht jetzt im nächsten Vierteljahr erfüllen würde, Aber die,
der ist offiziell weg.
Und, ja, und das wird, das ist echt spannend. Das wird also quasi zur Winterpause dann für die Hinrunde bewertet und dann kann es nochmal sein, dass man zur Rückrunde auch nochmal was, oder wird das nur einmal gemacht?
Ich meine, dieser Punktabzug ist jetzt für die Saison 23/24. Also das hat quasi mit dieser Saison noch nichts zu tun, sondern es wurde jetzt halt nur die letzte Saison komplett fertig ausgewertet und da haben wir zu wenig Spiele gehabt.
Okay, aber ihr habt jetzt den Punkt dieses Jahr abgezogen bekommen und könnte es dann im dümmsten Fall sein, ihr seid am letzten Spieltag punktgleich, aber mit oder ein Punkt besser als der Zweitplatzierte und dann würde am Ende der Saison nochmal was abgezogen? Nee,
das dann, also für diese Saison ist jetzt
das vorbei. Ist ein kalkulierbares Risiko.
Ja, ja.
Okay. Ui.
Dann interessiert mich natürlich selber als Sportredakteur. Ich weiß, es gibt bei euch dieses Portal Torgranate, wo ganz, ganz viel ist, auch mit Videos und sehr viel Service, wobei auch mit KI-Texten, wenn ich das richtig gesehen habe. ist das jetzt da, wo dann jeder Fußballer bei euch guckt, der dann nicht mehr in die Zeitung, sondern macht alles über Torgranate oder gehört Torgranate zu irgendeiner Zeitung? Ich habe das System noch nicht so ganz begriffen.
Da bin ich mir jetzt auch nicht 1000% sicher, aber es müsste so sein, dass die Torgranate zur Fuldaer Zeitung gehört. Und quasi der Sportteil von der Fuldaer Zeitung ist auch zu 80% das, was man auf torgranate.de liest. Die sind aber wirklich sehr aktiv. Also wir hatten jetzt auch im Herbst ein Topspiel bei uns in der Liga gegen Dietershausen. Da waren sie auch mit einer Kamera da und haben dann gefilmt. Das ist natürlich dann für uns als Spieler auch immer sau cool, sich das dann nachher nochmal anzuschauen.
Also das komplette Spiel oder dann auch nur Highlight-Szenen gezeigt?
Highlights. Ja. Also der hat das komplette Spiel gefilmt und dann halt Highlights zusammengeschnitten.
Und bei uns ist es ja so, bei uns in Bayern, dass man dann eben auch, dass die Vereine dann eben bis eine Stunde nach Spielende die ganzen Infos eingeben muss auf dem Vereinsportal, ne, mit Statistik und so weiter oder der Schiedsrichter zumindest. Ist das bei euch dann ähnlich, dass dann diese Basisdaten eingegeben werden?
Ja, das müsste alles ganz genauso sein wie in Bayern. Über das DFB-Net pflegen wir auch da unsere Daten ein. Ist, denke ich, in Bayern genauso.
Aber das ist dann, also die Daten beim Hessischen Fußballverband dann, nicht bei Torgranate in irgendeiner Form?
Nee. Die Torgranate holt sich dann die Daten.
Die greifen die Daten ab. Okay. Ja. Marius, wir haben ja neulich gesprochen, da habt ihr den Turniersieg in Bad Brückenau geholt. Nico, warst du auch dabei? Ich weiß jetzt gar nicht, bei dem Turnier in
Ja, ich habe auch versucht, was dazu beizutragen.
Ja, hast du mit Sicherheit. Ihr habt gewonnen und da habe ich dich dann auch gefragt, Mensch, war es wieder mal schön, in Bayern, in fränkischen Gefilden zu spielen. Wird das bei euch noch vielleicht sogar mal vermisst, dass man sagt, Mensch, wäre doch wieder mal schön gegen Schondra, Brückenau, um Punkte zu spielen, oder ist es einfach kein Thema?
Also ich denke eigentlich, in den letzten Jahren in der Vorbereitung waren wir relativ viel in Bayern unterwegs, weil wir ja auch noch ganz gute Kontakte haben und dann auch immer mal das ein oder andere Vorbereitungsspiel absolvieren konnten. Es wäre schon cool, wenn man alles so ein bisschen mitnehmen kann. Aber ich denke, wir fühlen uns in der Liga, in der wir jetzt momentan sind, ganz wohl. Und so über die Jahre sind da halt einfach auch die Freundschaften und Rivalitäten so gewachsen, dass ich persönlich da jetzt eigentlich nicht unbedingt raus will.
Was sagt der Coach?
Für mich ist das immer ein Highlight, das Dreikönigsturnier in Rimmershag-Brückenau. Ihr hattet das ja vorhin auch schon mal angesprochen, wie das so ist mit in der Jugend in Hessen gespielt, in der Jugend in Bayern gespielt und so weiter. Und ich habe halt die ersten zwei Drittel meiner Fußballkarriere in Bayern verbracht und dann jetzt in Hessen die letzten paar Jahre. Und mich freut es dann natürlich immer riesig, alte Kollegen aus der Jugendmannschaft zu sehen, gegen die mal wieder zu spielen, mit denen mal wieder zu reden. Ich sehe da ganz viele Leute immer nur an diesem einen Tag im Jahr.
Habt ihr die, oder ist es dann so, dass ihr dann auch Leuten mal erklären müsst, ey, wir gehören eigentlich noch zum Landkreis Bad Kissingen, weil ihr jetzt nicht so auf dem Bildschirm der Leute seid, im Fokus?
Ständig.
Tatsächlich?
Also mir war es gar nicht so bewusst, dass das so ein großes Thema ist. Aber nachdem ich mich jetzt auch persönlich da irgendwo nach Waldfenster gebunden habe, ist es mir dann doch aufgefallen, wie häufig das Thema noch aufkommt. Motten gehört zu Bayern, zu Unterfranken, zu Bad Kissing, um das nochmal klarzustellen.
Ja, aber ich meine, wir haben ja im Vorgespräch einmal auch so ein bisschen drüber geredet, Jürgen und ich, ne, wenn man jetzt bedenkt, von Motten würde ich jetzt mal behaupten, so nach Erlenbach, das ist wahrscheinlich so die extremste Distanz, die du kriegen kannst in dem Landkreis. Also da bist du ja wahrscheinlich über eine Stunde unterwegs. Ne? Das ist ja schon echt
Stunde, würde ich sagen.
Das ist ja echt eine Distanz, ne? Das hätte ich so. Ja. Also man hat das irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Ne? Das ist kurios. Kurios.
Von Ost nach West ist es jedenfalls definitiv nicht so weit wie von Nord nach Süd.
Ja.
Das ist definitiv. Du bist dran, Alex.
Ach so, ja, stimmt tatsächlich. Jetzt hast du mich fast aus dem Konzept gebracht. Aber gut, ist egal. Bleibt jetzt auch mit drin, schneidet man nichts raus. Bei euren Vereinen, ich meine, jeder Ort bei uns so in der Rhön hat irgendwie so seinen Spitznamen oder sowas. Gibt es bei euren zwei Vereinen, gibt es da irgendwie Spitznamen? Oder giggelt man sich so gegenseitig so, die Kotner und die Mottner? Irgendwie zieht man sich auf?
Also Spitznamen gibt es keine, nee. Bevor wir das mit der Spielgemeinschaft angegangen sind, gab es auch irgendwo so ein bisschen Rivalität zwischen Motten und Koten. Die war aber nicht so ausgeprägt, weil man halt einfach nicht in einer Liga gespielt hat. Aber tatsächlich, das mit der Spielgemeinschaft haben wir dann irgendwann mal so halb inoffiziell beim Büttenabend in Koten mal angesprochen, tatsächlich auch der Marius und ich. Und seitdem haben das dann die Vorstände die Wege geleitet und das ist eigentlich das für beide Vereine das Beste, was uns passieren konnte auf jeden Fall.
Ja, sowas hört man ja recht oft. Also es gibt ja viele Vereine, wo man sich früher nie vorstellen konnte, dass sie jemals in der SG zusammenspielen. Das kommt ja so häufig vor. Wie kann man sich das bei euch so vorstellen mit der Arbeitsteilung? Spielt ihr mal eine Zeit lang in Koten, eine Zeit lang in Motten oder wird irgendwo nur trainiert und da nur gespielt?
Also wir haben von Anfang an die Regelung gehabt, dass 2/3 der Spieler in Motten sind, 1/3 der Spieler in Koten, weil eben auch der Großteil der Spieler aus Motten kommt, Trainings sind 50-50 verteilt und das läuft aber auch eigentlich alles ziemlich unkompliziert. Die Vorstände treffen sich dann da vor der Saison, sagen hier, das Spiel hätte ich gern bei mir, will ich ein Oktoberfest machen, bei dem Spiel haben wir keine Helfer in Motten und oder sowas und dann findet das sich da eigentlich immer unkompliziert eine Lösung, wo dann das nächste Spiel stattfindet.
Das heißt, im Dreisatz muss eure Vorstandschaft gut sein, wenn ihr 2/3 und 1/3 habt, dass man dann immer hochrechnen muss, damit es ja, genau ausgeht.
So genau. Schauen wir da nicht.
Aber Alex, ich muss mal kurz nur dazwischen gehen. Das heißt, weder Koten noch Motten hatte irgendwie mal einen Spitznamen. Das finde ich schon fast erstaunlich, ne? Weil.
Ja.
Also ich muss echt gestehen, mir fällt nichts ein. Ne?
Okay.
Ja, auch zu beiden Vereinen.
Gab es bei den Vereinsfarben jetzt mit der, gab es da irgendwie, liegen die sehr weit auseinander? Wie ist das bei Koten und Motten?
Ja, viel weiter geht's nicht. Also Motten ist schwarz-gelb und Koten eigentlich blau-weiß. Jetzt gab es vor der Saison 2 neue Trikotsätze, einen komplett in gelb und einen komplett in blau.
Ja, das ist doch fair.
Ja. Wenn man alles zusammennimmt, seid ihr bei den Brasilianern.
Ja, genau. Regenbogenfarben fast. Wie verhält sich's bei euch so am Sportplatz? Gibt's da vielleicht irgendwas, sag jetzt mal, eher hessisch anmutendes, kulinarisch? Oder ist das ganz normal Bier und Bratwurst wie überall? Oder gibt's irgendeine Eigenheit, wo man sagen kann, das kommt eindeutig eher aus dem Hessischen? Die so abgefärbt
grüne
hat.
Soße.
Also es wird relativ viel Apfelwein getrunken. Das ist, glaube ich, schon ziemlich speziell hessisch.
Ja.
Das gibt es auch in Motten. Ich glaube, sogar in Koten haben wir mittlerweile auch immer eine Kiste da. Und wenn wir auswärts fahren, gibt es überall immer Apfelwein. Ich glaube, das findet man hier in der Kissinger Sportplätzen eher selten.
Apfelwein, das trinkt man dann blank oder mit Wasser?
Viele trinken blank, mit Cola gibt's noch auch abgefüllt in Flaschen, sauer gespritzt mit Wasser dann.
Ja. Mit Cola auch?
Ja, klar. Muss halt mein Getränke mal gehen, Jürgen. Muss ich mal mit Jugendlichen unterhalten heutzutage.
Alex, gibt's
sowas. Bei uns heißt das sowas Most und nicht Apfelwein, aber das ist ja jetzt nichts extrem Untypisches. Gibt's halt nicht am Sportplatz
bei
uns. Ja,
ich bin raus.
Ja, okay. Ich merke schon, man merkt, das Ebenhausen geht einfach Richtung Schweinfurt.
Also die Johannisbeerschorle kommt da jetzt auch langsam mit rein. Apfelwein Johannisbeerschorle wird jetzt auch in Flaschen.
Das ist aber auch wild. Also man merkt schon, es ist schon doch ein bisschen ein kleiner kultureller Unterschied, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Wart ihr mehr oder weniger früher, obwohl so richtig Gegner wart ihr früher auch nicht, ne? Motten, Koten nicht gegeneinander gespielt?
Nee, wir beide haben, glaube ich, ein Testspiel mal gegeneinander gemacht, aber sonst in der Liga waren wir eigentlich nie zusammen.
Da war ich sogar noch zu jung, da war ich gerne dabei. Also ich muss beim ersten Training, als ich nach Koten gekommen bin, habe ich, es klingt zwar traurig, aber über die Hälfte der Kötener Fußballer gar nicht gekannt.
Okay.
Und es ist ja nicht weit auseinander.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mal Google Maps, 5 Kilometer ungefähr. Ja.
Ja. Aber also ich kann mich, wie gesagt, noch gut an die DJK Koten erinnern. Früher C-Klasse 22, viele Duelle in der Region, also auch so Richtung, was weiß ich, dann gab es da noch so Zeitlofs mit dabei, Ruppboden, was so von der Bildfläche verschwunden ist, Waldfans, aber auch dann Langleiten oder sowas in der Richtung. Marius, hast du da vielleicht noch so auch Erinnerungen? Früher hast du dann im Erwachsenenbereich, hast du wahrscheinlich auch noch da gespielt,
ja,
ne?
Ja. Müssten auch 6, 7 Jahre noch in Bayern gewesen sein. Ich habe letzte Woche jemand aus Obertulber getroffen. Habe ich auch gesagt, ach ja, Obertulber, da habe ich mein erstes Herrenspiel gemacht. Kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Vom Viktor Kleinens habe ich ja vorhin schon erzählt. Also, habe da noch viele Erinnerungen. In einem eurer letzten Podcasts habt ihr mal über einen Yannick Plackmann gesprochen. An den kann ich mich auch noch gut erinnern.
Schmerzlich wahrscheinlich.
Ja, schmerzlich, ja.
Reine Vermutung.
Ja, also meine Fußball-Herrenkarriere ist jetzt ungefähr Hälfte in Hessen, Hälfte in Bayern und dementsprechend noch viele gute Erinnerungen auch an die Zeit.
War dein Vater früher auch irgendwie im Fußball aktiv? Hat er vielleicht auch Fußball gespielt?
Ja, schon ja, in Koten? Ja. Der ist auch immer noch aktiv, der trainiert momentan U15.
Okay.
Ja, und ist auch noch Vorstand in Koten.
Das ist der Martin Gruber,
ja?
Ne?
Ja, genau.
Okay. Warst du da früher so als Junge auch so mit dabei, wenn die noch so die ganz alten Zeiten im Fußball hatten, wo du dazu geguckt hast?
Ja, da kann ich mich sogar auch noch dunkel dran erinnern, ja, dass ich da auch als er noch gespielt hat. Aber das war dann auch schon ziemlich am Ende seiner aktiven Karriere. Ich weiß noch, dass ich da war, aber es sind keine wirklich präsenten Erinnerungen mehr.
Also ich weiß noch von einem Bekannten, ich war früher wahrscheinlich auch in Koten als Zuschauer mit dabei, im Erwachsenenbereich habe ich auch nie gespielt. Und ein Bekannter von mir hat gesagt, er kann sich bei Koten, muss er immer dran denken, da gab es wohl einen Ausweichplatz mit einem, Sportheim kann man es glaube ich nicht nennen, aber irgendwie so eine Baracke und da war es im Winter mal, hat er gesagt, und da stand er und das war glaube ich die schlimmste Kälte und eine Nahtoderfahrung, die er da erlebt hat.
Kann ich mir vorstellen, ja. Das ist der alte Sportplatz in Koten, da habe ich auch noch ein paar Spiele drauf gemacht, der... Wenn du da einen Ball übers Tor schießt, musst du aus dem Truppenübungsplatz holen.
Okay.
Weil das da direkt an der Grenze ist. Und ja, ist so eine kleine Holzhütte, wo man sich umziehen kann.
Wasserbeschuss beim Ball holen.
Ja, genau. Ja, jetzt, Nico, du bist ja jetzt nach Waldfenster gezogen und es gibt ja eine ominöse, nicht in einer Landkarte festgehaltene Grenze, die trennt den Landkreis in Hinnerland und in Förderland. Wie schlimm ist für euch die Einteilung? Wie oft wirst du da drauf angesprochen?
Also ich hatte keinerlei Ahnung, wirklich keinerlei Ahnung von dieser Aufteilung. Es ist natürlich auch einfacher, wenn man im Vorderland steht, übers Hinterland zu sprechen, als Hinterländer will man sich das natürlich nicht so eingestehen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, beide Seiten haben so ihre Vorzüge.
Ja, also wie gesagt, es sollte jetzt auch keine Einteilung in Gut und Böse sein, sondern es wird halt immer, ich glaube, Yannick Beiberich oder so hat man darüber auch schon mal gesprochen. Der hatte das auch irgendwie dann erst kennengelernt, dass es da das wirklich gibt mit Hinterland und Förderland.
Ja, wer sagt das, Alex?
Wir?
Ihr.
Wir? Also, und die Grenze, auch wenn wir da wahrscheinlich Menschen aus Riedenberg oder aus sonst irgendwo da widersprechen, aber die Grenze verläuft, wenn man die B286 fährt, verlässt Waldfenster und der höchste Punkt zwischen Waldfenster und Platz, das sogenannte Königsrondell. Und da ist die Grenze, weil danach beginnt dann Platz. Und da ist schon, das ist kulturell schon ganz anders da. Ne? Okay. Ist komplett anders, andere Religion. Ne?
Also ich lerne ja auch evangelisch, dazu hier in unserem Format.
Da wird es dann evangelisch primär. Und da ist dann diese Grenze. Also wer das jemals sehen will, fährt durch Waldfenster am höchsten Punkt an der B286.
Dann, also ich wäre Förderland?
Du bist Förderland, ja,
okay.
Rein theoretisch.
Aber man muss dazu sagen, ich habe mich da mal mit einem Feldgeschworenen unterhalten.
Richtig ansprechbar.
Weil das Thema öfter mal aufkommt.
sehr gut.
Ist ein guter Freund von mir und meiner Freundin, der Simon Nies. Der hat erzählt, das wäre dann irgendwo im Bereich von dem Wanderparkplatz außerhalb vom Waldfensterer Forst. Also da gibt's wohl noch Streitigkeiten, weil das war nicht am höchsten Punkt.
Ja gut, aber dieser
das muss man noch klären.
Ja, das sind aber 200 Meter. Das sind 200 Meter. Das ist so der Grenzbereich.
Manta-Parkplatz.
Wander.
Wander. Also ich kann es Manta-Parkplatz.
Okay, aber das sind 200 Meter von dem höchsten Punkt. Das ist eine Definitionssache.
gegen Ende des Gesprächs wird's noch ein bisschen verrückter, Marius, weil ich habe nämlich mal gesehen, du warst damals dann als junger Bursch dabei, wo der Hans Sarpay bei der DJK Koden war. Da wollen wir jetzt so ein bisschen noch was hören. Wie hast du das erlebt?
Ja, das ist richtig. Das war eine tolle Woche. Der war, glaube ich, insgesamt eine Woche dann bei uns in Koten. 5 Tage vielleicht auch nur. War damals im Rahmen von einer Fernsehsendung, wo man sich bewerben konnte, dass man halt eine Woche lang von Hans Sarpay trainiert wird.
Wer hat sich da bei euch beworben?
Mein Vater war das.
Vielleicht muss man doch sagen, wer der Hans Sarpay ist für unsere jüngeren Hörer. Meinst du, das ist bekannt?
Ehemaliger Profi,
Fußballprofi,
unter anderem auf Schalke und genau.
Köln,
und,
oder?
Köln war er auch mal, genau.
Genau.
Und ist also jetzt im Prinzip als Figur, öffentliche Figur bekannter gewesen als Fußballprofi, sagen wir es mal so. Hast du das damals mitbekommen, Nico?
Ja, also das war bei uns auch auf jeden Fall Thema. Das haben wir auch ein bisschen mit einem, ein bisschen Neid war dann schon über, dass der Hans Sarpay da in Koden aufgetaucht ist und nicht bei uns.
Ja, ich habe da mal nochmal reingespitzt. Die Folge ist ja wirklich noch abrufbar auf YouTube. Also es geht dann erstmal los, dass man von den 6 Schnapsbrennereien in Koten spricht. gibt's die alle noch?
So 4, 5 gibt's mindestens noch, würde ich sagen. Vielleicht gibt's auch alle 6 noch.
Aber Apfelwein wird da nicht selber irgendwie auch noch hergestellt? Nein.
Nee.
Der Schnaps.
Ja, eben, deswegen, keine Ahnung. Folgeprodukt, wie auch immer. Ja, und da war dann die Rede von, der Sage der weisen Frau und die Pilsterquelle. Sind das so Sachen, die eine Rolle spielen im örtlichen Leben, die in Motten bekannt sind oder nur in Koden? Oder was sagt ihr beide dazu? Oder hörst du es zum ersten Mal, Nico?
Also ich habe die Geschichten vor Hans Sarpay nicht gekannt, mein Opa aber schon.
Okay.
Und ich kenne das, seit ich denken kann, die Geschichte von der weißen Frau Pilster. Also das ist in Koten schon bekannt, ja.
Und Pilster ist irgendwie ein Berg oder?
Ja, das ist ein Stück Berg, das quasi bei einem Vulkanausbruch von vor hunderttausenden Millionen Jahren da weggeschleudert wurde. Und der steht halt da mitten im Feld quasi, so ein großer, riesiger Steinklotz, wo man auch draufgehen kann, eine schöne Aussicht hat. Und da gibt's eben diese Legende, dass da die weiße Frau oben drauf lebt.
Also jedenfalls in dieser Folge sehr lustig, weil dann eben der Hans Sarpay und sein Atlatus, der André Schubert, nämlich dann auch da oben waren und gefilmt wurden.
Also ich werde es mir nachher angucken.
Und das Ganze war wirklich eine Vorbereitung auf ein offensichtlich wichtiges Spiel damals. Das war November 2013 gegen Sulzthal. Da hat er eine ganze Ort mobil gemacht. Und ob es jetzt am Sarpay lag oder nicht, jedenfalls habt ihr 2-1 gewonnen. Was weißt du noch von dem Spiel? Kriegst du die Torschützen noch zusammen?
Oh nee, die Torschützen nicht.
Aber ich?
Ich weiß, dass es sehr stark geregnet hat und dass der Platz eigentlich nicht bespielbar war, aber wir halt gespielt haben, weil der Hans Sarpay und ein Kamerateam da war.
Also normal wäre es ausgefallen, meinst du?
Ich denke, im normalen Spiel hätten wir es abgesagt, ja. Aber wer die Tore geschossen hat, könnte ich dir nicht mehr sagen.
Also die Torschützen waren damals Michael Möller und Ronald Kömpel. Bei einem Gegentreffer vom Tim Eckert, der ja heute auch noch
spielt. Ich wollte sagen, der ist ja noch aktiv, ne?
Genau. Und hast du was übernehmen können vom Hans Sarpay damals?
Ja, tatsächlich eine Übung, die ich von damals habe, die wir auch jetzt in der Vorbereitung immer machen. Es war aber, also an die Trainings kann ich mich gar nicht mehr so viel erinnern. Es war einfach, diese ganze Woche war halt total geil, weil jeden Abend was los war. Der Hans Sarpay war eigentlich auch jeden Abend nochmal irgendwo dabei, hat nochmal ein paar Geschichten aus seinem Profileben erzählt. Den André Schubert hast du eben schon mal angesprochen, der auch so einigermaßen prominent ist, viel Comedy macht im Fernsehen. Der war total witzig. Der hat eigentlich jeden Abend, solange es irgendwie ging, versucht, mit uns mitzutrinken.
Betonung liegt da versucht.
Ja. Ja. Wurde auch damals gesagt, dass das ein, in Anführungszeichen ein Problem der Mannschaft war, dass er dann gern mal einen trinkt.
Sechs Brennereien, sage ich mal.
Ja. Ja, und damals habt ihr es dann in Motten dann mitbekommen. Seid ihr dann mal zum Training vorbeigeschaut? Wenn das in der Nachbarschaft war, hat sie ja bestimmt rumgesprochen, was da so abgeht.
Nee, beim Training waren wir nicht. Und ich war auch bei dem Spiel nicht, weil wir, glaube ich, selber noch ein Spiel hatten. Aber man hat so mitbekommen, man hat dann auch schon drauf hingefiebert, das mal zu sehen, was der Hans Harper da drüben so macht.
Ist das heute noch so, eben, wenn man mal irgendwo in der Kneipe sitzt, dass man darüber nochmal spricht? Kontakt wird es ja kaum geben, nehme ich an, oder?
Nee, zum Produktionsleiter hatten wir immer noch ein bisschen Kontakt.
Okay.
Der hat uns dann auch das ganze Videomaterial geschickt und sowas. Was war der erste Teil der Frage nochmal?
Weiß ich nichts mehr.
Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte.
Dann kommen Leute so von uns auf die sechste Stunde.
Wie oft das noch Thema ist.
Ja,
dazu wollte ich noch was sagen. Wir machen immer, wenn wir Abschluss machen, nach der Hinrunde oder nach der Rückrunde, wie jeder Mannschaft, machen wir immer auch ein Quiz. Und da hat man auch dem letzten die Frage, wie viele Klicks dieses YouTube-Video hat von dem Hans Harper.
Ja.
Also weil es kommen schon immer mal so ein paar Sprüche, die damals gefallen sind, fallen auch heute immer noch mal dann auf den Platz und jeder weiß, was gemeint ist, von den Kötnern zumindest.
Ich sag dir mal Kötner, ne? Also es sind wirklich die Kötner und nicht die Kötner, ne?
Ja, das machen wir uns aufgefallen.
Erstaunlich. Was ich auch als eine der witzigsten Episoden fand damals war, dass dann der Sapai und der Schubert vom Glauben abfielen, weil ihr wohl einen Tormann im Tor hattet, der sich nicht schmeißen wollte. Erzähl mal, schmeißt er sich, legst jetzt besonders Wert drauf, Nico kriegt sich nichts mehr ein, dass jetzt der Tormann sich dann doch auch schmeißen darf?
Ja, der da damals drin war, ist eigentlich ein Feldspieler.
Okay.
Der aber auch im Tor sehr gut war und da gab es wohl mal irgendwie einen Torwart in den 60ern, der das auch von sich gesagt hat.
Ja, er hat es dann brühwarm begründet, warum er sich gar nicht schmeißen braucht, weil der gute Tormann muss sich nicht schmeißen. Ja, ne? Ja.
Und das ist aber, der hilft auch heute auch immer noch mal im Tor aus und auch da versucht er sich so selten wie möglich auf den Boden zu legen und macht seine Sache trotzdem noch ordentlich. Ist aber jetzt auch immer noch Feldspieler bei uns. Also
das ist ein Top-Innenverteidiger, Sechser. Und wenn er mal im Tor spielt, dann zeichnet er sich vor allem lange Abwürfe, kann er richtig gut.
Okay.
Aber nur ganz kurz, wenn wir jetzt beim Thema Torhüter sind, die sich nicht schmeißen oder ob das bei uns immer noch ist. Wir haben jetzt momentan, ich würde sagen, definitiv den besten Torhüter der Liga bei uns im Kader.
Nenn doch bitte mal den Namen und was zeichnet ihn aus?
Das ist der Felix Schleicher, ich glaube, der ist jetzt
20
sowas. Ui. Und der hat auch bei dem Dreikönigsturnier in Römershaag ganz guten Namen von sich gemacht und ist jetzt seit anderthalb Saisons reißt er da schon ganz schön ab. Also es ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Säulen, die wir jetzt momentan haben, ja.
Also wenn der Hans Harbein nochmal käme für eine Folgesendung oder mal zu gucken, was aus den Jungs geworden ist, ein Tormann-Problem hätte er dann eben heute definitiv nicht mehr. Okay.
Wunderbar. So, Marius, Nico, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es war hochinteressant, obwohl, wir wollen es nochmal betonen, sowohl Koten als auch Motten zum Landkreis Bad Kissingen gehören in der Rhön. Wir relativ vorher wenig gewusst haben, jetzt viel, viel mehr. Wir hoffen, den Hörern draußen geht's genauso und sie interessieren sich zukünftig vielleicht ein bisschen mehr für die hessischen Ligen und gucken, wie ihr euch weiterentwickelt. Wir wünschen euch viel Erfolg für den Rest der Saison, dass das mit der Meisterschaft und dem Aufstieg klappt. Und dass der Hans Harper vielleicht eines Tages nochmal vorbeikommt und sich freut, was alles da draus geworden ist. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute Abend bei uns hier und euch alles Gute.
Vielen Dank, auch herzlichen Dank für die Einladung. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, Nico. Hat es bestimmt auch Spaß gemacht, bin ich mir sicher. War eine schöne Zeit.
Ja, also war super, vielen Dank.
Und das mit dem Hinter- und Förderland werden wir natürlich auch nochmal genau eruieren. Es gibt demnächst die ein oder andere Veranstaltung, wo wir aufeinandertreffen.
Ja, also es sollte jetzt nicht so rüberkommen, es wird mich stören. Es ist ja auch ein relativ einfacher Gesprächseinstieg, wenn man neu ist.
Balthasars Histörchen wird präsentiert von der Köpi in Bad Kissingen.
Ihre Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen Sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Köpi freut sich auf Ihren Besuch.
Ja, Peter, wir sind noch mitten in der Vorbereitung auf die Restrunde. Und du hast mir gesagt, unsere Plätze sind einfach zu gut, um drauf zu trainieren. Wie meinst du das?
Also die Platzwarte, die momentan im Dienst sind, leisten eine ganz hervorragende Arbeit. Die Plätze sind also alle top in Schuss, auch die Nebenplätze. Und da ist jetzt das Problem. Früher hat man ja auf dem Nebenplatz trainiert, da gab es noch einen Hartplatz. Und aber die sind inzwischen auch so gut, dass wir die nicht ruinieren wollen. Wobei ich allen Platzwarten mal ein Lob aussprechen muss. Also du hast ja teilweise top Golfplätze als Fußballplätze da liegen.
Also ich weiß, wenn so Leute, sagen wir aus Nordrhein-Westfalen, da bei uns in der Gegend sind, die können es kaum glauben, was wir für Anlagen da haben, ne, weil die ja meistens auf Ascheplätze spielen, ne, und spielen. Und solche Bedingungen spielen dann zwar oft deutlich höherklassiger, aber was die Qualität der Plätze angeht, ist der schon wirklich besonders. Also
ich habe meinen Kurgast vor Jahren getroffen in Kiesingen im Sportpark. Und der hat gedacht, also die Bad Kiesinger spielen Regionalliga oder sowas, weil der Platz eben gut dargelegen hat. Der kam aus Erkenschwick. Und die haben aber Regionalliga gespielt, aber auf dem Hartplatz. Und das ist, wenn man mal im Fernsehen sieht, also bei denen gang und gäbe, da gibt es keinen Rasenplatz. Und bei uns nimmt jetzt auch die Zahl der Kunstrasenplätze zu, die jetzt natürlich strapaziert werden.
Ja.
Nicht durch mich. Also ich, der Hasthainer Strahlung hat mir mal ein Betretungsverbot angedroht oder ausgesprochen. Ich habe befürchtet, dass ich einen Zigarren, ein Loch in seinen schönen Kunstrasen brenne, wenn ich über den Platz laufe. Nee, ansonsten schade ist, dass es in Garitz kein Kunstrasen mehr gibt, muss ich sagen. Der war auch früher immer gut belegt.
Ja, aber den gibt's ja noch, ne?
Ja, aber er ist nicht bespielbar. Das ist das Problem.
Ja.
Und damit hat Garitz natürlich auch einen finanziellen Verlust. Ja. Und in Strahlung, habe ich jetzt gesehen, die spielen ja schon Samstag von 10 Uhr beginnen bis abends um 6 Uhr. Ne?
Könnten auch Nachtslots anbieten wahrscheinlich.
Ja.
Aber klar, das stimmt natürlich. Früher waren die Plätze jetzt nicht so toll, dann ist halt das ganze Jahr drauf gespielt worden, so haben sie auch ausgeschaut. Ja. Ich finde auch übrigens, früher ist dann haben Spiele stattgefunden, die heute nicht mehr angepfiffen werden würden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber ja, es ist ja wirklich so, ne? Du kannst da, wo die Plätze gut sind, kannst du auch halt viel kaputt machen, auch auf Kunstrasen.
Und da gibt's ja so Anweisungen, das kann man dann im Internet nachschauen, was ich mal jedem Verein empfehlen würde. Auf was man aufpassen muss, also Stollen, Schuhe und so weiter. Das Problem ist halt bei uns auch die unterschiedliche, die Klimabedingungen im Kreis Rhön. Also ich sag mal, in Münnerstadt, Masbach, die Ecke, da kannst du fast immer spielen. Während oben Brüggenauer oder Altlandkreis Brüggenau wird schon kritisch. Ja. Also der Charlie Storch hat mir immer gesagt, wie ich ihn gefragt habe, wie die Vorbereitung läuft, sagt er, ja gar nicht. Weil bei uns liegt überall Schnee und inzwischen sind wir Spieler und Trainer mit allen Straßenlaternen in Riedenberg schon per Du, weil wir nur noch durch die Landschaft laufen.
Ja, aber gut, dann der gute alte Trainingslauf durch die verschneiten Ortschaften, wenn gar nichts mehr geht, der geht immer.
Ja, man sieht jetzt also, muss ich sagen, auch jetzt schon Spieler, die durch die Straßen laufen. Ne? Also jetzt sagen wir in meinem Wohnort da in Reichenbach, da eiern sie jetzt durch die Straßen, weil der Rasenplatz ist nicht bespielbar und der andere Nebenplatz geht ja nicht.
Naja, wir machen das Beste draus und hoffen, dass dann der, wie du vorhin mal so lustig erwähnt hast, dass der Wintereinbruch nicht im März kommt. Vielleicht, dass wir dann wieder raus
können.
Meine
Mutter hat mich Mitte Januar schon immer gefragt, meinst du, schneit heuer nochmal? Sag ich, ja, am 26. Februar. Woher weißt du das? Da fängt die Rückrunde an. Und tatsächlich hat es auch meistens so hingehaut, wenn die Rückrunde begonnen hat, hat das schlechte Wetter eigentlich angefangen.
Dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es diesmal besser wird.
Ja, hoffen wir es doch.
Ja, heute mit unserer Grenzerfahrungsfolge
Hoffen wir auch, dass ihr wieder viel Spaß hattet. Das war mein Einblick in eine ganz andere Region, die man vielleicht fußballmäßig gar nicht so auf dem Schirm hat immer wieder. Trotzdem sehr spannend, sehr interessant. Empfehlt uns weiter. Wir freuen uns immer wieder, wenn wir Bewertungen bekommen auf den entsprechenden Kanälen. Teilt unsere Stories bei Instagram, damit wir einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und ansonsten machen wir natürlich weiter, weil morgen müssen wir doch alle wieder auf die Arbeit gehen.